Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist für euch im Hörsaal. Hallo. Ja, extreme Hitze, Dürren, Starkregenstürme, also Extremwetterereignisse, die nehmen zu. Und zwar hierzulande und weltweit. Das kostet, wie wir wissen, nicht nur Menschenleben und bedroht Menschen in ihrer Existenz. Es beeinflusst auch die Tier- und Pflanzenwelt und verursacht, ganz schlicht gesagt, einfach auch Kosten. Die einen sagen jetzt, Extremwetter gab's schon immer. Das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Die anderen behaupten, tja, da sind wir selbst dran schuld. Wer hat denn nun recht?
Das Klima ändert sich, das wissen wir. Alle Extremwetterereignisse finden natürlich in einem veränderten Klima statt. Also hat der Klimawandel sie auch beeinflusst. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie sie denn beeinflusst wurden. Klimawandel macht eben nicht jedes Extremwetterereignis wahrscheinlicher oder intensiver. Ist das jetzt Pech gehabt oder hat der Klimawandel was damit zu tun? Die Frage ist, was ist die Antwort des globalen Klimasystems auf diese erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre? Was sich jetzt geändert hat, ist, dass man eben zu einzelnen Wetterereignissen sagen kann, was hat der Klimawandel für einen Einfluss auf dieses Ereignis?
Friederike Otto habt ihr da eben gehört. Sie ist 83er Jahrgang, Physikerin, Philosophin und Pionierin eines neuen, ein bisschen revolutionären, könnte man sagen, Zweigs in der Klimaforschung. Sie hat die sogenannte Zuordnungswissenschaft, Englisch Attribution Science, mitbegründet und ist einer ihrer führenden Köpfe. Und dieser Forschungszweig hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit Hilfe von Wetterdaten und Klimamodellen etwas zu machen, was zuvor nicht möglich war, nämlich Extremwetterereignisse den Ursachen zuordnen. Also zu sagen, zum Beispiel, diese Dürre da, das war ja einfach nur Pech. Und jene Flut, daran haben wir Menschen tatsächlich Schuld. Diese Frage zu beantworten bedeutet nicht nur, dass wir vielleicht besser oder überhaupt kapieren, welche Konsequenzen der menschengemachte Klimawandel hat und wie wir uns auf verändertes Wetter vorbereiten müssen, sondern auch, dass wir vielleicht Katastrophen, die eben nicht vom menschengemachten Klimawandel beeinflusst sind, vielleicht besser vorbeugen können. Etwa wenn Waldrodung zum Beispiel für eine Dürre verantwortlich war oder eine bestimmte Bewirtschaftung von Land Überschwemmungen begünstigt hat. Ja, und nicht zuletzt, das hofft Friederike, Fredi Otto jedenfalls, vielleicht könnte ihre Forschung auch dazu beitragen, dass diejenigen, die verantwortlich sind für verändertes Wetter, dafür auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, das wäre ja mal was. Wie das alles funktioniert, das erklärt uns Friederike Otto jetzt gleich selbst. Vorher nur noch ein paar kurze Infos zu ihr und dem Vortrag. Friederike Otto ist geschäftsführende Direktorin des Environmental Change Institute Oxford und Professorin des Global Climate Science Programs an der Universität Oxford. Sie ist an zahlreichen Forschungsprojekten zum Klimawandel beteiligt und wirkt auch am nächsten Bericht des Weltklimarats IPCC mit. Am 9. April 2019 hat sie für die Experimente Heilbronn im Rahmen der Robert-Meyer-Lecture vorgetragen und das übrigens zum allerersten Mal auf Deutsch zu dem Thema. Also alles ganz exklusiv hier heute. Wildes Wetter hieß der Vortrag. Ach ja, und sie bezieht sich dabei manchmal auf Folien, aber lasst euch davon nicht irritieren. Sie erklärt das Abgebildete dann so gut, dass man alles prima versteht. Aus rechtlichen Gründen können wir euch auch leider nicht die ganze Präsentation zur Verfügung stellen. Aber ein paar zentrale Folien, die findet ihr als Bildergalerie auf unserer Seite deutschlandfunknova.de/hörsaal. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Friederike Otto.
Zuallererst möchte ich mal anfangen mit einmal ganz kurz zu sagen, was denn eigentlich Attributionswissenschaften oder Zuordnungswissenschaften sind oder was wir damit meinen. Denn das ist so der Oberbegriff dessen, womit wir die Forschung, über die ich gleich sprechen werde, im Detail bezeichnen. Und Attributionszuordnung von Trends gibt es schon lange. Das ist nichts Neues. Worum es bei Attribution geht, ist, dass man etwas, das man beobachtet, erklären kann mit den Antriebskräften, die man kennt. Und was man hier sieht, das ist von 1860 ausgehend die jeweilige globale Mitteltemperatur pro Jahr. Und man sieht, es gibt relativ viel Neues, also viel Variabilität. Aber ab den 1960ern sieht man ganz klar einen Trend. Und was wir halt wissen wollen, ist, wie kann man das, was man beobachtet, wie kann man diesen Trend, aber auch wie kann man diese Tröge und Wellenberge, die man da sehen kann, wie kann man das erklären mit den externen Antriebskräften des Klimasystems. Und das sind zum einen die externen Antriebskräfte des Klimasystems. Das sind einmal natürliche Veränderungen in der Sonneneinstrahlung, Aerosole in der Atmosphäre, also zum Beispiel nach Vulkanausbrüchen gibt es mehr Sulfat-Aerosole, die reflektieren das Sonnenlicht. Das heißt, es kommt weniger Sonneneinstrahlung auf die Erde. Es wird kälter kurzfristig. Und dann gibt es aber eben auch menschengemachte. Das sind einmal auch Aerosole aufgrund von menschlichen Emissionen, aber dann vor allem eben Treibhausgase in der Atmosphäre. Und was wir sehr genau wissen, ist, wie viel wir emittiert haben. Das heißt, wir wissen sehr genau, wie viel Treibhausgase in der Atmosphäre sind, wie viel Treibhausgase welche Staaten, welche Konzerne seit Beginn der industriellen Revolution emittiert haben. Und was wir eben wissen wollen, ist, wie viel davon sehen wir oder was ist die Antwort des globalen Klimasystems auf diese erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, die wir in der Temperatur sehen. Und um das rauszufinden, brauchen wir Klimamodelle, weil wir zwar die Emissionen messen können, aber die Antwort des Klimasystems, da haben wir eben die Beobachtungsdaten, aber alle möglichen Antworten können wir eben nicht messen, weil wir nur eine Erde haben. Wir können eben nicht verschiedene Experimente damit machen und dafür brauchen wir Klimamodelle. Und das ist das, was man hier macht oder was wir hier machen. Auf diese blaue Kurve, die Sie hier sehen, das ist die Antwort des Klimasystems in der Temperatur auf alle natürlichen Antriebe, die wir kennen, also Veränderungen in der Sonneneinstrahlung. Was man sehr deutlich sieht, sind Vulkanausbrüche hier. Das war 1991 Pinatubo, wo es also jedes Mal kälter wird auf der Erde. Das ist alle natürlichen Antriebe zusammengenommen, die Antwort des Klimasystems in einem Klimamodell. Und also wenn der Trend so deutlich ist, dann ist es auch vollkommen egal, was für Klimamodelle man nimmt. Also man muss keine sehr komplexen nehmen. Es reichen relativ einfache, aus wenigen Gleichungen bestehende Klimamodelle. Man sieht eben, dass wenn man die natürlichen Antriebe nimmt, dann kriegt man das, was wir beobachten, nicht hin. Obwohl eben diese Tröge, die man hier sieht, oder diese Dips, die sieht man schon, aber den Trend sieht man halt nicht. Dann macht man genau das gleiche Experiment nochmal und nimmt alle menschengemachten Antriebsveränderungen von Antriebskräften, simuliert wieder, was ist die Antwort des Klimasystems auf diese Veränderungen in der Temperatur. Und das ist diese orange Kurve, die man sieht. Das heißt, hier kriegt man zwar den Trend hin, aber man kriegt eben nicht die Ups und Downs, die man in der beobachteten Temperatur kriegt. Und wenn man all diese Antriebe, die natürlichen und die menschengemachten, zusammennimmt, dann kommt man auf die rote Kurve und damit kann man dann eben in diesem Fall sehr deutlich erklären oder zeigen, wie die beobachteten Daten von globaler Mitteltemperatur funktionieren. Das war bei weitem der komplizierteste Graph. Es wird deutlich einfacher, aber das ist das, was man schon lange Zeit immer als Attribution bezeichnet hat, was man seit vielen Jahrzehnten macht und daran ändert sich auch nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist natürlich, je weiter wir in der Zeit fortschreiten, desto größer wird die Kluft hier. Und im Moment ist es halt so, dass ungefähr 1 Grad der beobachteten Erwärmung oder 1 Grad Erwärmung beobachten wir seit Beginn der industriellen Revolution. Und das können wir eben den menschengemachten Veränderungen in diesen Antrieben oder den Forcings, wie man es auf Englisch nennt. Das ist noch nicht mal richtiges Englisch, aber das ist das Fachwort dafür, die man hat. Also das ist das, was gängigerweise als Attribution bezeichnet wird. Und das ist das, woran wahrscheinlich die meisten Menschen denken, wenn es halt darum geht, was ist Klimawandel heute. Es ist halt diese 1 Grad Erwärmung, die wir in der globalen Mitteltemperatur schon beobachten können. Und wenn es eben um Zukunftsvorhersagen geht, um politische Ziele, dann geht es um 1,5 Grad oder 2 Grad. Das ist eben dann auch von diesem Bereich 1861 bis 1880 ist der Referenzbereich, den wir hier verwenden. Die Referenzbereiche schwanken ein kleines bisschen, aber der Bereich wird meistens genommen, weil das eine Zeit war, in der die menschengemachten Treibhausgase so wenig waren in der Atmosphäre, dass man keine Veränderungen messen konnte. Und es war ein relativ langer Zeitraum, in dem es keine Vulkane gab. Das heißt, es ist ein guter Zeitraum, um ihn als Referenzperiode zu nehmen, weil es eben da sich die Temperatur in dem Zeitraum eigentlich überhaupt nicht geändert hat. So, das zum Hintergrund, Basics, das wissen wir schon ewig. Was aber ja tatsächlich, globale Mitteltemperatur bringt niemanden um. Globale Mitteltemperatur ist eine abstrakte Größe, die so niemand tatsächlich spürt, sondern die Auswirkungen des Klimawandels, die wir spüren, merken wir durch Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit und der Intensität von Extremwetterereignissen in Kombination mit dem Meeresspiegelanstieg. Und das hier ist im Jahr 2016 eine Übersicht über all die Extremereignisse, die Rekorde gebrochen haben. Das heißt, es gab Rekordhitzewellen in vielen Teilen Südamerikas, es gab Rekordhitzewellen in Europa, es gab Rekordhurricanes und Rekorddürren und Überschwemmungen. Und die Frage ist, spätestens seit die Attributionswissenschaften viel in den Medien ist, aber auch seit wir eben diese Fragen beantworten können, wird die Frage immer wieder gestellt, sobald ein Extremwetterereignis passiert, war das Klimawandel oder nicht? Und meistens, wenn man solche Fragen gestellt kriegt, dann sieht man nicht eine schöne Übersicht mit hier war ein Rekord und da war ein Rekord und dieses und jenes war der Rekord. Das sind die gemessenen Werte, sondern meistens sind es solche Bilder, wo man halt Zerstörung sieht oder Menschen, die leiden oder zerstörte Ernten oder so. Und die Frage ist, war das jetzt einfach ein Extremwetterereignis, wie es schon immer gegeben hat, oder Klimawandel? Und bis vor, sage ich mal, vielleicht ungefähr 5 bis 6 Jahren hat sowohl die Wissenschaft als auch alle anderen haben darauf im Wesentlichen 2 Antworten gegeben. Die eine Antwort, also von der einen Seite war, dass, naja, das Klima ändert sich, das wissen wir. Wie gesagt, also dieser Graph, den ich zuallererst gezeigt habe, das war schon 1990 nicht wirklich neu. Das heißt, das Klima verändert sich aufgrund der Emission von Treibhausgasen. Das heißt, alle Extremwetterereignisse finden natürlich in einem veränderten Klima statt. Also hat der Klimawandel sie auch beeinflusst. Das ist trivialerweise wahr. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie sie denn beeinflusst wurden. Und es sagt eben auch nichts darüber aus, ob jetzt tatsächlich die stärker geworden sind, intensiver geworden sind oder ob es tatsächlich zusätzliche Schäden aufgrund des menschengemachten Klimawandels gab. Das ist nach Hurricane Sandy in New York, das Titelbild von Bloomsburg, das fand sie gleich, sobald der Hurricane zugeschlagen hat, getitelt It's Global Warming Stupid. Das ist von der UNFCCC, also der UN Framework for the Convention for Climate Change, eben die UN-Organisation, die alljährlich die Beratung zum Klimawandel hat, die das Pariser Abkommen 2015 beschlossen haben. Die haben auf ihrer Website eine Abteilung, das nennen sie Everyday Climate Change, aber was es tatsächlich eigentlich ist, ist eben Everyday Weather. Also es sind halt Bilder von Extremwetterereignissen, aber inwieweit die jetzt mit dem Klimawandel was zu tun haben, ob das ein Ereignis ist, das wahrscheinlicher geworden ist oder weniger wahrscheinlich geworden ist, kann man so eben nicht sagen. Und die zweite gängige Annahme oder das, was immer gesagt wurde, ist, dass man einzelne Wetterereignisse nicht dem Klimawandel zuordnen kann. Und das ist eben der große Unterschied zwischen der Attribution Science, die es schon lange gab, wo es darum geht, wenn man Beobachtung langer Trends über viele Jahre dem Klimawandel zuordnen kann. Und was sich jetzt geändert hat, ist, dass man eben zu einzelnen Wetterereignissen sagen kann, was hat der Klimawandel für einen Einfluss auf dieses Ereignis. Die Idee dahinter ist total simpel und sehr straightforward. Wenn man einen Würfel würfelt und man würfelt 10-mal und wird 8-mal von 10-malen würfelt man eine 6. Dann kann man sich, wenn man das richtige Spiel spielt, dann denkt man, oh, ich hatte aber richtig viel Glück. Viel mehr kann man nicht sagen. Um tatsächlich bloß vom Ablesen der Augen auf dem Würfel feststellen zu können, ob es sich um einen ganz normalen Würfel handelt und man hatte eben gerade Glück und hat viele Sechsen geworfen oder ob der Würfel gezinkt ist und die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln, eine andere ist als ein Sechstel, wie es bei einem normalen Würfel sein sollte, muss man den Würfel viele, viele, viele Male mehr würfeln. Und dann kann man tatsächlich bloß vom Ablesen der Augen feststellen, ob die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ein Sechstel ist oder was anderes. Und das ist genau die gleiche Idee, die wir bei der Event Attribution haben. Man beobachtet ein Extremwetterereignis, sei es eine Überschwemmung oder eine extreme Regenfälle in Südengland im Winter. Und die Frage ist jetzt, okay, ist das jetzt Pech gehabt? Oder hat der Klimawandel was damit zu tun? Und wenn man die Beobachtungsdaten alleine nimmt, dann sieht man eben das tatsächliche Wetter, das stattgefunden hat. Und in England auch das tatsächliche Wetter, das über die letzten 200 Jahre stattgefunden hat. Aber was man eben nicht sieht, ist das mögliche Wetter. Und man kann beim Wetter eben nicht hergehen und nochmal würfeln, wenn man nur die Beobachtungsdaten nimmt. Aber genau das ist das, was wir machen, nur mit Klimamodellen. Wir wollen wissen, nicht nur, was ist das tatsächliche Wetter, das auch stattgefunden hat, sondern was ist mögliches Wetter unter den klimatischen Bedingungen, in denen wir heute leben. Und dann kann man eben mit Hilfe von Klimamodellen, und da muss man Klimamodelle nehmen, die deutlich komplexer sind, nämlich die Klimamodelle, die auch die Wettervorhersage nutzt, also Wettermodelle, und simulieren, was ist mögliches Wetter unter den heutigen klimatischen Bedingungen mit Klimawandel, mit erhöhten Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und wenn man das macht und in dieser total übertriebenen Schematik bekommt man dann eine Verteilung, wo man dann sagt, okay, das ist mögliche Extremregenfälle im Winter in Südengland und das ist das Ereignis, das ich beobachtet habe und alles, wo es mehr regnet als zu diesem Zeitpunkt für das Ereignis, für das ich mich gerade interessiere, das nennen wir Extremwetterereignis und dann bekommt man eine Wahrscheinlichkeit für das Extremwetterereignis in der Welt, in der wir heute leben. Wenn man Würfel würfelt, hat man den unglaublichen Vorteil, dass man genau weiß, dass bei einem normalen Würfel die Wahrscheinlichkeit für jede Augenzahl ein Sechstel ist. Beim Wetter wissen wir leider nicht, was denn mögliches Wetter in der Welt ohne Klimawandel ist. Das heißt, wir müssen das Experiment, das wir für die Wahrscheinlichkeit des Wetters heute gemacht haben, nochmal wiederholen. Und zwar mit Klimamodellen, in denen man die anthropogenen, also die menschengemachten Treibhausgase aus der Modellatmosphäre entfernt hat und dann wiederum simulieren viele, viele Male hintereinander, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Und in dieser Grafik kriegt man dann eben eine andere Verteilung im Zweifelsfall. Und die Wahrscheinlichkeit hier in diesem Beispiel ist deutlich geringer für Extremregenfälle in Südengland im Winter. Und da das der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten eben die menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre sind, kann man dann sagen, aufgrund des Klimawandels hat sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Ereignisses erhöht. Und das ist die Idee, mögliches Wetter in der Welt, in der wir leben, verglichen mit möglichem Wetter in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Die Grundidee ist sehr simpel und wenn man lange sucht, findet man auch tatsächlich Beispiele oder kind of Beispiele, wo man tatsächlich sehr starke Veränderungen in den Verteilungen sieht. Das ist ein Beispiel aus einem Paper von 2014, wo es um Jahresmitteltemperaturen in Australien geht. Da gab es einen Rekord in 1998, einen neuen Rekord in 2013. Und wenn man eben genau das macht, sagt, okay, was sind mögliche Jahresmitteltemperaturen in Australien, in der Welt, in der wir heute leben, stellt man fest, dass die Rekorde, die gebrochen wurden oder die extremen Temperaturen eigentlich in der Welt, in der wir heute leben, gar nicht mehr so extrem sind. Aber wenn man dann versucht zu gucken, wie wahrscheinlich sind solche Temperaturen in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre, dann kriegt man tatsächlich in diesem Modell, gelingt es einem überhaupt nicht, solche Jahresmitteltemperaturen zu modellieren. Was nicht heißt, dass ohne Klimawandel solche Temperaturen unmöglich wären, aber dass sie eben sehr unwahrscheinlich sind. Also wenn man vielleicht mit dem Modell noch mehr Modellsimulationen gemacht hätte, andere Modelle, dann würde man vielleicht das ein oder andere mögliche Ereignis bekommen. Aber es ist extrem selten. Das heißt, der Klimawandel hier in diesem Fall ist ein kompletter Gamechanger. Allerdings sind natürlich Jahresmitteltemperaturen auch nicht gerade Extremwetterereignisse. Extremwetterereignisse, wie man sie, woran man normalerweise denkt, wenn man an Extremwetterereignis denkt, sind halt zum Beispiel extreme Regenfälle im Winter in Südengland. Und bei solchen Ereignissen, die dann also auch sehr kurzfristig auf kleinen räumlichen Skalen, auf kurzen Zeitskalen stattfinden, aber eben oft große Schäden haben, da sind die Ergebnisse dann ein bisschen subtiler und man sieht nicht total verschiedene Verteilungen. Und das ist ein ganz typischer Ergebnis der Studien, wie wir sie mit meinem Team in Oxford machen. Und das sieht ein bisschen unfreundlich aus, ist aber im Prinzip genau das Gleiche wie die Verteilung, die ich eben gezeigt habe, nur als Return Periods dargestellt. Return Periods, wenn man nicht gerade Hydrologe ist, sind einem nicht sehr geläufig, aber die Idee ist genau die gleiche wie bei den Verteilungen. Hier auf der Y-Achse hat man die Intensität der Regenfälle, was in diesem Fall die Niederschläge im Januar in Südengland sind. Und hier hat man die Return Period, wofür mir jetzt kein gutes deutsches Wort einfällt. Und wenn man sich anguckt, das Ereignis, was wir gemessen haben im Jahr 2014, im Nachhinein dessen haben wir diese Studie gemacht, da stellt man fest, dass wenn man sich diese Kurve anguckt und die rote Kurve besteht aus lauter kleinen roten Punkten und jeder rote Punkt ist eine Modellsimulation dessen, was mögliche Regenfälle in Südengland in der Welt, in der wir heute leben, sind und stellt dann fest, dass in der Welt, in der wir heute leben, die Regenfälle sind ungefähr ein 100-Jahr-Ereignis. Das heißt, ungefähr alle 100 Jahre müssen wir in der Welt, in der wir heute leben, mit solchen Ereignissen rechnen. Und die blauen und diese dunkelblaue Linie hier sind die Ergebnisse all der Simulationen möglicher Extremregenfälle im Januar in Südengland in einer Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Und da stellt man fest, dass das 100-Jahr-Ereignis in dieser Welt ungefähr 0,2 mm niedriger ist. Das heißt, man kann also sagen, dass aufgrund des Klimawandels hat die Intensität des Jahrhundertereignisses in Südengland um 0,2 mm pro Monat zugenommen. Oder man kann die Frage anders stellen und sagen, wir bleiben bei der gleichen Intensität und sagen, okay, was in der Welt heute ein 100-Jahr-Ereignis ist, das wäre in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre, ungefähr ein 140-Jahr-Ereignis. Das heißt also, aufgrund des Klimawandels hat sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Extremereignisses um ungefähr 40% erhöht. Das heißt, der Klimawandel hat einen signifikanten Einfluss auf das Ereignis. Aber er ist jetzt nicht ein totaler Gamechanger. Das heißt also, was jetzt in der Welt, in der wir heute leben, ein Once-in-a-Lifetime-Ereignis ist, das ist halt immer noch ein Ereignis, womit man ungefähr einmal in seinem Leben rechnen muss. Und wenn man sehr lange lebt, dann vielleicht mehr als einmal. Aber gleichzeitig, zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Intensität bleibt und sagt, das Jahrhundertereignis ist im Schnitt 0,2 Millimeter höher, das klingt jetzt nicht sehr viel, aber wenn man eben Deiche plant oder so, dann können solche doch sich relativ gering anhörenden Unterschiede durchaus einen Unterschied machen. Also das ist ein sehr typisches Ergebnis einer Studie, die sich mit extremen Regenfällen in mittleren Breiten befasst. So, das zum Thema, was die Ergebnisse sind, was die Idee hinter dieser Forschung ist. Das hört sich im Prinzip sehr straightforward an. Also die Idee ist wirklich ganz einfach. Wir gucken uns mögliches Wetter heute und mögliches Wetter in einer Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre, an. Ich werde jetzt ein bisschen erzählen, was das in der Praxis heißt. Und das ist meistens, das dann tatsächlich umzusetzen, eben noch nicht straightforward ist und meistens ja in vielen Fällen relativ schwierig ist. Und manchmal enden wir auch schon, bevor man überhaupt ein Ergebnis hat. Ich arbeite viel mit dem Roten Kreuz zusammen und meistens machen wir Studien dann, wenn uns zum Beispiel die Kollegen vom Roten Kreuz sagen, hier, wir haben diese großen Überschwemmungen, wir haben humanitäre Katastrophe, alle Leute fragen uns, was ist denn die Rolle des Klimawandels, sag doch mal was. Und meistens ist dann die erste Information, die wir kriegen, dass man halt Fotos sieht von Überschwemmungen oder Berichte, also Prosa, wo drin steht, was ungefähr passiert ist oder Erlebnisberichte von Leuten. Das heißt, der erste Schritt, den wir machen, ist herauszufinden, was ist denn überhaupt vom Meteorologischen her passiert. Das heißt, zum Beispiel, wenn es Überschwemmungen gab, sind die Überschwemmungen aufgetreten aufgrund von intensiven Regenfällen, die ein oder zwei Tage gedauert haben, in dem Bereich, in dem die Überschwemmungen stattgefunden haben. Oder ist es tatsächlich, dass die ganze Jahreszeit im Prinzip überdurchschnittlich nass war und jetzt bloß jemand einen Fehler gemacht hat beim Dammmanagement und deswegen jetzt zum Ende der Saison plötzlich die Überschwemmungen aufgetreten sind, obwohl eigentlich die ganze Saison es schon relativ viel geregnet hat und jetzt gar nicht meteorologisch was Besonderes passiert ist. Oder hat es eigentlich viel weiter flussaufwärts geregnet und die Überschwemmungen sind halt aufgrund der hydrologischen Gegebenheiten an dem Ort entstanden, wo sie entstanden sind. Und um die Fragen zu beantworten, braucht man Beobachtungsdaten. Und Beobachtungsdaten sind was sehr Wertvolles und davon gibt es nicht besonders viele. Das hier ist ein extremes Beispiel, aber es ist nicht so besonders schwer, solche Beispiele zu finden. Auf diesem Bild hier sieht man von einem Datensatz, Beobachtungsdaten, die frei verfügbar sind, sieht man Kenia und man sieht Regen, Niederschlag am 10. November. Ich habe das Jahr vergessen, aber ich glaube, es war 2016. Und man sieht hier bei den Beobachtungsdaten, von diesem Datensatz sieht man, dass es da doch sehr heftig geregnet hat. Das sind 50 Milliliter Regenfälle, wenn man sich überlegt, dass in Kiel regnet es 700 Milliliter im Jahr. Wenn es also einmal 50 Milliliter am Tag regnet, das ist verdammt viel Regen. Wenn man sich dieses andere Produkt von Beobachtungsdaten anguckt, auch 10. November, gleiches Jahr, auch in Kenia, da hat es vielleicht, wenn überhaupt, 10 Millimeter geregnet und der Ort ist auch nicht wirklich der gleiche. Die Frage ist jetzt also, okay, gab es ein Extremereignis am 10. November in Kenia? Und wenn ja, wo und wie viel hat es da denn tatsächlich geregnet? Und nicht immer ist es klar festzustellen, welches dieser Produkte denn jetzt recht hat, also Satellitenaufzeichnungen, da die nicht den ganzen Tag über messen, haben die oft die extremsten Regenfälle nicht. Das weiß man also. Aber wie viel die jetzt verpassen oder auch nicht, weiß man nicht unbedingt. Stationswetterdaten sind eigentlich immer besser. Aber zum Beispiel in Kenia gibt es zurzeit 10 Wetterstationen im ganzen Land, wo es einigermaßen langfristige Wetteraufzeichnungen gibt. Es gibt mehr Wetterstationen, aber die Wetterdaten sind entweder haben viele Lücken, also das zum Beispiel von 1950 bis 1990 gibt es Daten, aber dann von 1990 bis heute keine mehr. Das heißt, da weiß man dann, da ist es dann extrem schwierig, das zu kalibrieren. Und um tatsächlich rauszufinden, was überhaupt passiert ist meteorologisch, braucht man eigentlich immer jemanden, der sich mit den Wetterdaten auskennt, der Zugang zu Wetterdaten hat, die vielleicht eben nicht veröffentlicht werden, und vor allem jemanden, der sich mit den meteorologischen Gegebenheiten auskennt. Und während Afrika insgesamt vergleichsweise relativ schlecht ist, ist es durchaus nicht so, dass nur Afrika schlechte Wetterdaten hat, sondern also rauszufinden, ob es in Polen geregnet hat, ist teilweise genauso schwierig. Es ist also nicht nur auf Entwicklungsländer beschränkt. Das heißt also, der erste Teil, was überhaupt passiert ist, ist nicht unbedingt trivial. Und in manchen Fällen muss man tatsächlich sagen, okay, ja, es hat wohl offensichtlich Extremwetterereignisse gegeben, aber es ist nicht festzustellen, was das meteorologische Ereignis dahinter war. Das heißt, dann eine meteorologische Studie durchzuführen, ist relativ schwierig. Aber in vielen Fällen kann man das eben doch rausfinden, was denn also tatsächlich in den meteorologischen Daten passiert ist. Aber dann ist die nächste Frage, was ist denn eigentlich ein Extremwetterereignis? Denn nicht unbedingt jedes Mal, wenn es extrem viel regnet, führt das auch zu extremen Auswirkungen. Und es ist oft der Fall, dass wenn man extreme Auswirkungen hat, dass das meteorologische Ereignis eigentlich relativ nicht besonders extrem war. Also zum Beispiel eine Studie zu einer Dürre, die wir 2015, zu einer Dürre in Brasilien, die wir gemacht haben. Das war ungefähr ein 10-Jahres-Ereignis, das aber, was die Auswirkungen angeht, also als Jahrtausendereignis bezeichnet wurde, eben weil nicht nur die Meteorologie sich geändert hat, sondern was ein Extremereignis ausmacht, hat eben auch ganz viel damit zu tun, wie ist die Bodenfeuchte, hat es im Frühling geregnet, war das ein nasser Frühling oder nicht, wenn jetzt im Sommer eine Dürre stattgefunden hat, was ist es in der Stadt, ist es auf dem Land, über Waldgebiet oder über Ackerflächen, was eine große Auswirkung auf die Verdunstung hat. Das heißt, was ein Extremwetterereignis ist, ist nicht trivial und es gibt nicht eine Antwort auf die Frage, sondern wenn es halt darum geht, dann die Frage zu beantworten, was hat denn eigentlich zu den Auswirkungen, für die sich die Leute interessieren, geführt, muss man Kompromisse schließen. Und es gibt immer einen Trade-off zwischen dem, was tatsächlich in der echten Welt passiert ist und dessen, was man in Klimamodellen simulieren kann. Und das, was man halt auch meteorologisch einfach feststellen kann. Und das hier sind bloß 3 Beispiele für 3 verschiedene Ereignisse, die wir uns angeguckt haben. Und zwar einmal zu einer extremen Überschwemmung in Thailand. Wenn Sie Druckexemplare regelmäßig lesen, also Zeitungen, können Sie sich daran vielleicht erinnern, dass 2011 in Thailand große Überschwemmungen waren. Da war nämlich eine der größten Druckereien von Daily Newspapers weltweit, war überschwemmt. Also in vielen Teilen der Welt wurden die Zeitungen nicht ausgeliefert, was also ökonomisch ein großes Extremereignis war. Und es hat aber auch extrem viel geregnet. Und für die Studie zu dem Ereignis haben wir dann festgestellt, dass okay, das Ereignis, was meteorologisch am besten dieses Ereignis darstellt, sind 10 aufeinanderfolgende Tage Extremregen in der Regenzeit. Ein anderes Beispiel ist in Kolumbien, in Südamerika, wo es also im Bereich einer Flussmündung im Prinzip extrem starke Überschwemmungen gegeben hat mit vielen Schäden und Verlusten. Da haben wir uns nicht das ganze Land angeguckt und nicht relativ kurzen Zeitraum, sondern ein ganzes halbes Jahr, weil es da eben die eine Jahreszeit extrem nass war und von allem, was wir wissen, das eben die Auswirkungen am besten widerspiegelt. Und in Somalia eine große Dürre 2010, 2011. Da sind im Prinzip 2 Regenzeiten ausgefallen. Das heißt, wir haben uns sowohl die einzelnen, die späte und die frühe Regenzeit des Jahres angeguckt, als auch beide aufeinanderfolgend. Wenn man das Ereignis unterschiedlich definiert, kriegt man unterschiedliche Ergebnisse aus den Attributionsstudien. Und das hier ist genau der gleiche Plot, wie ich ihn vorhin gezeigt habe, in Return Time. Das heißt, man hat auf der einen Seite hier die Intensität des Ereignisses, wie man das Ereignis auch immer definiert hat. Und hier die Return Time. Und das war eine Hitzewelle in Serbien, die wir uns angeschaut haben. Und einmal haben wir die Hitzewelle ausschließlich basierend auf der Temperatur, also auf der Hitze selbst, definiert. Und da haben wir festgestellt, das Ereignis, wie es stattgefunden hat, in der Zeit, in dem Klima, in dem wir heute leben, also mit Klimawandel, ungefähr alle 10 Jahre stattfindet. Und in einer Welt ohne Klimawandel ungefähr alle 100 Jahre. Das heißt, der Klimawandel hat das Ereignis in etwa 10-mal wahrscheinlicher gemacht. Wenn wir uns hingegen die Hitzewelle nicht als Temperaturereignis oder ausschließlich auf Temperatur basierend definieren, sondern als Hitzestress, also eine Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur und das, was im Prinzip die meisten Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat, dann kriegt man immer noch, dass der Klimawandel eine signifikante Rolle gespielt hat. Aber das Ereignis hat sich vielleicht ungefähr verdoppelt. Und es ist jetzt keine der beiden Definitionen, ist richtig oder falsch, sondern es kommt eben darauf an, wen es interessiert. Wenn man jetzt Landwirt ist und zum Beispiel Pflanzenblüte bei bestimmten Temperaturen nicht stattfindet oder Pflanzen kaputt gehen, dann würde die Definition noch rein auf der Temperatur vielleicht sinnvoll sein. Wenn man Krankenhäuser ist Hitzestress wahrscheinlich die sinnvollere Definition. Das nur als Beispiel dafür, wie groß der Unterschied durchaus sein kann. Und dann, nachdem wir also die ersten beiden Schritte erfolgreich hinter uns gebracht haben, das heißt erstmal überhaupt rausgefunden haben, was passiert ist, das heißt, es gibt Beobachtungsdaten, man kann anhand derer auch einigermaßen dann den zweiten Schritt machen, und zwar ein Extremereignis so definieren, dass man es halt auch irgendwie meteorologisch festmachen kann und eine Chance besteht, dass man es mit Klimamodellen simulieren kann, dann kommt der dritte Schritt. Das heißt, rauszufinden, können die Klimamodelle, die wir zur Verfügung haben, dann überhaupt diese Art von Extremwetterereignis, für die wir uns interessieren oder für die sich wer auch immer interessiert, simulieren. Das eine, das heißt, sind die Modelle gut genug, die wir zur Verfügung haben? Und die Frage ist auch überhaupt nicht trivial, weil einmal kann man natürlich statistisch gucken, okay, wenn ich mich jetzt für Regenfälle in Südengland interessiere, dann kann ich mir eben die Beobachtungsdaten für Winterregenfälle in Südengland der letzten 200 Jahre hernehmen und gucken, was ist möglich und kann gucken, okay, die Klimamodelle, die wir zur Verfügung haben, haben die ungefähr die gleiche Frequenz, Intensität, regnet es an den richtigen Stellen in dem Klimamodell und das, so kann man also statistisch die Modelle testen. Aber dann gibt es natürlich noch, regnet es aus den richtigen Gründen. Das heißt, also zum Beispiel in Südengland sind es eben Tiefdruckgebiete vom Atlantik, die Regenfälle bringen. Das ist das, was im Winter in der Wirklichkeit Regenfälle nach England bringt. Wenn es jetzt im Modell zum Beispiel Regenfälle vom Mittelmeer wären, dann würde man vielleicht sagen, okay, also irgendwie sind hier die physikalischen Prozesse in dem Modell nicht richtig. Das heißt, man würde wenig Vertrauen in die Modellergebnisse haben. Und auch da wiederum gibt es kein richtig und kein falsch, sondern man muss sich halt überlegen, was sind plausible Tests für die Modelle und wie kann man dann daraus ableiten, dass die Modelle gut genug sind, um sie zu verwenden für die Attributionsstudie. Wenn man also nach diesem Schritt dann noch Modelle übrig hat, die man, wo man sagen kann, okay, die sind gut genug, dann kommt der vierte Schritt und das ist der eigentliche Attributionsschritt, wo wir das machen, was ich am Anfang gesagt habe, simulieren mögliches Wetter in der Welt, in der wir heute leben und vergleichen es mit möglichem Wetter in der Welt, wie sie ohne den Klimawandel gewesen wäre. Und weil eben die Beobachtungsdaten nicht perfekt sind, die Modelle nicht perfekt sind und unser Wissen auch einfach nicht vollständig, ist eine Methode, um dann robuste Ergebnisse zu bekommen oder Vertrauen in die Ergebnisse zu haben, eben nicht ein Modell zu verwenden und eine Methode, sondern ganz viele verschiedene Methoden, verschiedene Modelle, einfach um verschiedene Lines of Evidence zu haben für die gleiche Frage. Und die muss man dann im fünften Schritt interpretieren und dann ein Ergebnis rauskriegen, wo man sagt, okay, das ist das Ergebnis unserer Attributionsstudie, das ist der Einfluss des Klimawandels auf das Ereignis. Und das hier ist ein Beispiel für Regenfälle in Kolumbien und das ist ein typisches Ergebnis für eine Attributionsstudie. Diese Balkenplots sind dann das, was wir zum Beispiel auch in unseren Pressemitteilungen veröffentlichen würden. Hier sieht man auf der X-Achse den Risk Ratio, also wie sich die Wahrscheinlichkeit verändert. Wenn es 1 ist, dann hat sich die Wahrscheinlichkeit nicht verändert, dann sind die Wahrscheinlichkeiten in beiden Welten genau gleich. Und hier, das wäre also 10-mal wahrscheinlicher, 100-mal wahrscheinlicher und 10-mal seltener. Und was man hier sieht, ist, wenn man die statistische Methode benutzt, dann ist das Ereignis aufgrund des Klimawandels im statistischen Mittel dieser Methode seltener geworden, vielleicht halb so wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels. Aber der Unsicherheitsbereich ist sehr groß, weil man eben relativ wenig Beobachtungsdaten hat. Das heißt, die statistischen Modelle, die man darauf loslassen kann, haben sehr viel Spielraum. Und wenn man dann drei verschiedene Methoden der physikalischen Modellierung benutzt, dann haben wir in allen drei Fällen, kriegen wir raus, dass der Klimawandel das Ereignis weniger wahrscheinlich gemacht hat. Die Unsicherheitsbereiche sind unterschiedlich, aber im Prinzip sagen alle Methoden das Gleiche. Das ist schön, so ein Ereignis mögen wir. Dann kann man nämlich sagen, okay, wir glauben, wir haben tatsächlich was verstanden und wir können also quantitativ sagen, was die Rolle des Klimawandels für Extremregenfälle in Kolumbien ist, wie sie zu den Überschwemmungen im Jahr 2006 geführt haben. So, das ist Idealfall, so möchten wir es gern. Das sind Beispiele von anderen Ereignissen. Das ist die Hitzewelle, wie sie im Mittelmeerraum 2017 stattgefunden hat. Die hat sogar einen Namen gekriegt, Lucifer. Hitzewellen haben normalerweise keine Namen, aber die hat einen bekommen. Und was man ganz deutlich sieht, also hier ist die 1, hier ist der Klimawandel, hat keine Rolle gespielt. Das heißt also, egal welche Methoden wir verwenden, ob wir Beobachtungsdaten nehmen oder auch Klimamodelle, der Klimawandel ist auf jeden Fall spielt eine große Rolle für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Hitzewellen und hat das Ereignis sehr viel wahrscheinlicher gemacht. Wenn man die Beobachtungsdaten nimmt, dann ist der Klimawandel, hat das Ereignis fast 10.000 Mal wahrscheinlicher gemacht. Aber wie man auch sieht, der Unsicherheitsbereich hier ist gigantisch. Also was man sagen würde, ist, okay, der Klimawandel hat das Ereignis mindestens 10-mal wahrscheinlicher gemacht. Aber da die Ereignisse in den letzten Jahren so unterschiedlich sind, verglichen zu denen zu Beginn der Aufzeichnung, ist es sehr, sehr schwer, den Bereich einzugrenzen. Das heißt, wir glauben dann dem unteren Bereich, dem Lower Bound der Statistik. Das kann man besser eingrenzen, als wo jetzt genau der Best Guess ist. Und man sieht eben auch, dass keines der Klimamodelle auch nur annähernd den Einfluss des Klimawandels mit der Intensität simulieren kann wie die Beobachtungsdaten, aber dass in allen Modellen der Klimawandel eine große Rolle spielt in der Wahrscheinlichkeit, aber eben die genaue Quantifizierung ist extrem schwierig. Das heißt, also wir würden dann in unserer Pressemitteilung würden wir sagen, also der Klimawandel hat es mindestens 10-mal wahrscheinlicher gemacht. Aber ob es jetzt 100-mal wahrscheinlicher ist oder 200-mal wahrscheinlicher, das kann man mit den Methoden, die wir haben, nicht wirklich gut feststellen. Das letzte Beispiel ist auch eins, mit dem man nicht ganz so happy ist, zumindest wenn man dann mit dem Ereignis an die Öffentlichkeit treten möchte. Das ist die Dürre in Somalia. Da kriegt man von den Beobachtungsdaten, sieht man einen leichten Anstieg der Wahrscheinlichkeit dieser Dürre, wie sie beobachtet wurde, aufgrund des Klimawandels, aber auch wieder mit einem sehr großen Unsicherheitsbereich. Dann die zwei verschiedenen Klimamodelle, die gut genug sind, um Niederschläge in der Region darzustellen, sagen beide Gegensätzliches aus. Das heißt, was man in dem Fall sagen kann, ist, wenn man sich das erstmal so anguckt, sieht das sehr unbefriedigend aus. Man kann also nicht sagen, der Klimawandel hat es weniger wahrscheinlich gemacht oder er hat es wahrscheinlicher gemacht. Was man aber sagen kann, ist, dass nach allem, was wir wissen, sowohl was die Beobachtungsdaten, die wir haben, angeht, als auch die Klimamodelle, von denen wir denken, dass sie also die Prozesse einigermaßen sinnvoll darstellen, können wir sagen, dass der Klimawandel eben kein großer Gamechanger ist. Das heißt, dass eben andere Ursachen, natürliche Klimavariabilität, aber eben auch Dinge wie Veränderung von Landnutzung, landwirtschaftliche Veränderungen oder so für die beobachteten extremen Dürren verantwortlich sind und eben nicht der menschengemachte Klimawandel. Das hat natürlich, was das Umgehen mit solchen Dürren angeht, ist es wichtig, weil es eben heißt, man kann mit Maßnahmen vor Ort verhindern, dass die Auswirkungen einer nächsten Dürre genauso extrem werden. Man muss nicht warten, bis die Weltgemeinschaft den Klimawandel gebremst hat, sondern es gibt eben ganz viele andere Faktoren, die bei dieser Dürre eine große Rolle spielen, die man vielleicht durchaus besser und eben lokal beeinflussen kann. Insofern ist das kein ganz so deprimierendes und unbefriedigendes Ereignis, wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Und das ist eigentlich im Prinzip auch schon das Wichtigste eigentlich, warum wir diese Studien überhaupt machen, um nämlich rauszufinden, bei welchen Ereignissen der Klimawandel dann wirklich ein echter Gamechanger ist und wirklich sich die Wahrscheinlichkeiten, die Intensitäten komplett geändert haben, dadurch, dass wir jetzt in einer Welt mit Klimawandel leben. Und welche sind es, wo der Klimawandel eben nur einen geringen Einfluss hat und wo man auch mit Maßnahmen, die an, sag ich mal, normalem oder bekanntem Klima erprobt sind, man nach wie vor was tun kann, um mit den Auswirkungen des Ereignisses umzugehen. Um zusammenzufassen, Klimawandel macht eben nicht jedes Extremwetterereignis wahrscheinlicher oder intensiver, sondern es gibt a priori, wenn man so eine Studie anfängt, immer vier mögliche Ergebnisse einer solchen Studie. Einmal, das Ereignis kann wahrscheinlicher sein aufgrund des Klimawandels. Es kann sein, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Es kann sein, dass die Wahrscheinlichkeit sich aufgrund des Klimawandels nicht verändert hat. Oder es kann sein, dass mit den heutigen Daten, die wir haben, mit den Modellen und dem Verständnis, wir keine Ahnung haben und wir die Frage eben nicht beantworten können. Also zum Beispiel Hagel ist was, das können wir weder vernünftig beobachten noch vernünftig simulieren. Das heißt, dazu können wir überhaupt nichts sagen, was die Rolle des Klimawandels wäre. Der dritte Teil hier ist was, was Leute oft verwirrt. Und es gibt zwei große Bereiche, in denen der Klimawandel auf das Wetter einwirkt. Das eine ist, was man als thermodynamischen Einfluss bezeichnen würde. Das heißt, dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, erhöht sich die globale Mitteltemperatur. Dadurch erhöht sich dann auch lokal die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen, erniedrigt sich die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen. In einer wärmeren Atmosphäre, die kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Wenn der Wasserdampf in der Atmosphäre ist, muss er als Regen wieder runterkommen. Das heißt, eine wärmere Atmosphäre gibt im globalen Mittel mehr extreme Regenfälle. Das ist der thermodynamische Effekt, der ist überall der gleiche. Dann gibt es den zweiten Effekt, das ist der sogenannte dynamische Effekt. Das heißt, dadurch, dass wir die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ändern, verändern wir die globale Zirkulation. Das heißt, wir verändern, wo und wie Wettersysteme entstehen, wie sie ziehen, wie sie sich verändern. Und dieser Effekt ist nicht überall der gleiche, sondern kann extrem unterschiedlich sein. Und diese beiden Effekte können entweder in die gleiche Richtung wirken. Das heißt, einmal gibt es aufgrund der Thermodynamik mehr extreme Regenfälle. Und wenn man dann gleichzeitig in einer bestimmten Saison auch noch mehr Tiefdruckgebiete in diese Region bekommt, dann kriegt man auch durch den dynamischen Effekt noch mehr Regen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für extreme Regenfälle wird sich mehr verstärken, als man bloß im globalen Mittel erwarten würde. Aber die Effekte können eben auch gegeneinander wirken. Das heißt, einerseits thermodynamisch würde man mehr extreme Regenfälle erwarten, aber dynamisch kommen eben keine Tiefdruckgebiete mehr im Sommer in dieses Gebiet. Und deswegen, wenn kein Tiefdruckgebiet da ist, kann es nicht regnen, Thermodynamik hin oder her. Das heißt, dann könnte es trotzdem weniger extreme Regenfälle geben oder die Effekte sind eben beide genau gleich stark und heben sich gegenseitig auf. Das wäre zum Beispiel ein Grund, warum dieses dritte Ergebnis einer Studie rauskommen könnte, dass man eben die Thermodynamik und die Dynamik gleich starke Effekte hat, die sich gegenseitig aufheben. Was natürlich nicht heißt, dass in der Zukunft dann nicht der eine stärker werden kann als der andere. Aber das zu diese Momentaufnahme, die diese Attribution Studies im ersten Effekt erstmal sind, da können sich eben beide aufheben. Oder ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel für Dürren. Eine Dürre ist ja nicht nur kein Regen, sondern bei einer Dürre spielt ja auch immer noch Verdunstung mindestens mit rein und dann auch noch viele andere Dinge. Aber zum Beispiel aufgrund höherer Temperaturen, also rein thermodynamisch, erwartet man eigentlich mehr Regen. Gleichzeitig, wenn sich die Temperaturen erhöhen, hat man auch mehr Verdunstung. Das heißt, auch rein vom thermodynamischen her kann sich die Wahrscheinlichkeit für Dürren, kann die durch den Klimawandel im Prinzip gleich bleiben, weil diese beiden Effekte auch gleich stark sind. So, das ist im Prinzip die wissenschaftliche Seite. Das ist, wie Attributionsstudien funktionieren. Die Idee dahinter, die Umsetzung, die eben oft dann doch nicht so trivial ist, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Und jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet. Jetzt will ich noch mal ganz kurz zum Abschluss ein paar Gründe nennen, warum wir das machen. Aber erst einmal, bis vor 5, 6 Jahren gab es vielleicht 2 oder 3 Studien, in denen das mal ausprobiert wurde, diese Methode. Und dann seit der russischen Hitzewelle 2010, wo es 2 Studien gab, die veröffentlicht wurden, die mit gegenteiligen Aussagen Schlagzeilen machten. Die eine hat gesagt, also, dass die Hitzewelle in Russland ungefähr 5-mal wahrscheinlicher geworden ist aufgrund des Klimawandels. Die andere Studie hat gesagt, dass also die Hitze im Wesentlichen natürlichen Ursprungs war in Russland. Und das hat sich auf den ersten Blick erstmal sehr gegensätzlich angehört und so, als könnten sich die Wissenschaftler nicht einigen. Und darum haben dann andere Wissenschaftler gesagt, wie kann das sein? Wer hat hier einen Fehler gemacht? Nur um dann festzustellen, dass keiner einen Fehler gemacht hat, sondern dass die einen tatsächlich sich bloß die Wahrscheinlichkeit von Hitzerekorden angeguckt haben, die tatsächlich 5-mal wahrscheinlicher geworden ist. Während die andere Studie hat sich ausschließlich mit der Intensität befasst und festgestellt, dass also da vielleicht ein ganz kleiner Teil vom Klimawandel die Intensität verändert hat, das aber im Wesentlichen natürlich war. Das heißt, die beiden Studien waren tatsächlich eher komplementär als gegensätzlich. Aber dadurch haben dann plötzlich relativ viele Wissenschaftler angefangen, solche Attributionsstudien zu machen. Und seitdem gibt es dann eine ganze Menge. Und das hier ist eine Website von Carbon Brief, eine Newsorganisation, die Klima- und Energienachrichten bringt. Die haben alle Attributionsstudien der letzten Jahre zusammengetragen, sind ungefähr vielleicht 200 oder so inzwischen. Und die roten sind die, wo der Klimawandel eine Rolle spielt. Die blauen sind die, wo der Klimawandel keine Rolle spielt. Und die grauen sind die, wo man keine schlüssige Antwort finden konnte. Und es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das nicht repräsentativ ist. Das sind nicht alle Extremwetterereignisse, die passiert sind in den letzten 5 Jahren, sondern bloß die, zu denen Attributionsstudien gemacht wurden. Und zum einen, Klimawissenschaftler machen am liebsten Studien zu Dingen, die in ihrem Vorgarten passiert sind. Und die Klimawissenschaftler, die solche Studien machen, die sitzen zum einen in Oxford, zum anderen in Melbourne und in Berkeley in den USA. Das heißt, da gibt es ganz viele. Und zum Zweiten sind Hitzewellen deutlich einfacher zu attributieren, weil zum einen hat man sehr gute Beobachtungsdaten von Temperatur verglichen mit allen anderen und zum anderen sind auch Klimamodelle relativ gut darin, Temperatur darzustellen, wohingegen komplexere Ereignisse wie Dürren, da hat man deutlich weniger Klimamodelle oder gar Hurricanes. Da gibt es viel, viel weniger Modelle, die man zur Verfügung hat und die sind dann auch oft vergleichsweise schlecht und die Beobachtungsdaten sind vergleichsweise schlecht. Das heißt, es ist deutlich schwieriger, solche Studien zu machen. Das heißt, es ist also ein Anfang. Wir fangen an, eine Idee zu kriegen, wie der Klimawandel sich auf Extremwetterereignisse auswirkt. Aber wir sind noch ganz schön weit davon entfernt, tatsächlich ein Inventory oder eine Inventarliste dessen zu haben, was denn wirklich die Auswirkungen des Klimawandels bis heute auf das Wetter sind. Wir haben die Methoden entwickelt, aber die sind eben nicht großflächig oder repräsentativ eingesetzt worden. Und ich denke mal, ich werde hier einfach aufhören. Ich habe lange genug geredet und beantworte gern Fragen.
Das klingt aber nach einem echt guten Anfang, finde ich jedenfalls. Friederike Otto habt ihr gehört, Physikerin von der University of Oxford und Mitbegründerin und eine der Hauptvertreterinnen der Zuordnungsforschung. Ein paar der angesprochenen Folien findet ihr übrigens auf unserer Homepage. Ja, und da findet ihr noch mehr. Wenn ihr am Thema Klimawandel interessiert seid, habe ich gleich noch einen Tipp für euch. Den gibt's sofort. Ich sage jetzt erst noch mal kurz Tschüss. Katrin Ohlendorf war für euch im Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Macht's gut und passt auf euch auf.
Wenn euch die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel noch weiter interessieren, gemeinsam mit unseren Schwesterprogrammen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben wir eine Themenseite ins Netz gestellt. Infos, Hintergründe und Geschichten über Nachhaltigkeit und Klimawandel. Geht auf deutschlandfunknova.de/denkfabrik.